Ja, hallo, schönen guten Abend hier live von der Autobahn auf dem Weg zurück von Dortmund nach Hause mit einer neuen Ausgabe des Schachtalk am Sonntag. Und ich begrüße zunächst mal unseren Gast. Sie ist deutsche Meisterin 2011, vertrat Deutschland viermal bei der Schacholympiade, weibliche Großmeisterin, internationale Meisterin, langjährige Bundesligaspielerin und. Sarah Papp, hallo, herzlich willkommen, Sarah.
Hallo.
Ja, und an meiner Seite natürlich mein Lieblings-Co-Moderator, der heute tatsächlich zwei ganze Stück Kuchen zum Mittag, zum Nachtisch gegessen hat. IM Jonathan Karlstedt. Hallo, Johnny.
Hallo, hallo Sarah.
Ja, Sarah, fangen wir natürlich mit dir an und fangen wir ganz vorne an. Du kommst aus einer Schachfamilie, habe ich gelesen, ne? Kannst du das mal so ein bisschen beschreiben, wie deine Anfänge waren?
Ja, also ich würde es nicht als klassische Schachfamilie, aber das klingt halt so, dass meine Eltern irgendwie eine richtige Elo-Zahl hätten und meine Mama, die hat später ein bisschen in einem Verein gespielt, ihre Elo-Zahl war so 900. Also deswegen würde ich sagen, nicht
Immerhin.
klassische Schachfamilie, aber ich habe das Schachspielen gelernt, weil meine Eltern, die haben zu Hause mit meiner großen Schwester Schach gespielt und ich habe dann halt als 4-5-Jährige dazugeschaut und war halt super neugierig und wollte es auch gerne lernen und das hat mich irgendwie so ein bisschen angefixt, insbesondere der Satz: Sarah, du bist dafür noch zu klein. Und das habe ich gesagt, nein. Und ja, irgendwie fand ich es damals schon immer spannend. Und dann haben die mir so ein bisschen die Züge einfach gezeigt, wie das Spiel geht. Und dann in der Grundschule gab es dann, ein bisschen später wurde dann vom Verein ein Kindertraining neu angeboten. Und da bin ich dann damals mit ganz vielen Gleichaltrigen aus meiner Schulklasse hingegangen und ja, kannte halt schon die Regeln, wie die Figuren ziehen. Und dann hat es mir. Mir hat es irgendwie dann einfach Spaß gemacht. Und viele haben immer aufgehört, also, aber ich bin immer dabei geblieben und jetzt immer noch.
Ja, da kommen wir vielleicht später beim Thema Mädchen-Frauenschach dazu. Johnny, um dich einzubinden, ihr seid ja beides, also für mich als Süddeutschen seid ihr einfach beides Nordlichter. Ihr habt euch bestimmt auch schon oft getroffen und seid euch über den Weg gelaufen, oder?
Wir haben sogar
Ja,
schon
genau.
Turniere
Also wir
zusammengespielt.
kennen uns natürlich schon seit Ewigkeiten. Und irgendwann ist dann eine richtige Freundschaft draus entstanden. Ich glaube, das war mal im Zuge eines Turniers in Rom, wo ich irgendwie mit Dimitri und meinem Vater eine Ferienwohnung hatte und Sarah irgendwie dann schrieb: Ja, ich habe auch Bock mitzuspielen, habt ihr in eurer Ferienwohnung noch ein Zimmer frei? Und genau, dann haben wir sie mit beherbergt sozusagen. Sarah, sag, wenn ich da irgendwas falsch
Das stimmt, das stimmt.
wiedergebe. Und ja, dann sind wir natürlich immer zusammen essen gegangen ich glaube, wir erinnern uns beide noch da in Rom an dasselbe Restaurant. Und das war dann so cool, dass wir uns entschieden haben, also in verschiedenen Zusammensetzungen, mal mit Andreas Albers, mit Georgi, mit Frank Bracker, also in verschiedenen Besetzungen viele Schachreisen zu machen, also nach Spanien ganz häufig, auch immer wieder nach Rom. Und ja, da ist eine sehr enge und gute Freundschaft draus entstanden, die bis heute zum Glück hält.
Und vergiss die Kreuzfahrt nicht, die wir zusammen
Die
gemacht haben.
Kreuzfahrt mit Jörg Hickel, ja, da waren wir zusammen. Oh ja, das war ein Spaß. Also da waren wir zusammen. Welche haben wir da zusammen gemacht? Die Panama-Kanal-Durchfahrt oder die
Nee,
Karibik-Kreuzfahrt?
die Karibik, also von New York
Ja.
runter in die Karibik.
Genau, da suchte Jörg Hickel noch jemanden, der mitkommt. Ich dachte, ja, Sarah ist doch perfekt, die ist doch immer gut drauf und kann gut mit Leuten und so. Und ja, das war echt waren ein paar gute Tage. Dann haben wir auch die Disco ausfindig gemacht, die es da an Bord gab. Es hat auch nicht geschadet, dass der Alkohol kostenlos war. Und es war eine sehr gute Zeit da, ja.
Okay, springen wir mal ein paar Jahre zurück. Ich habe ein Bild mitgebracht von der U18-Weltmeisterschaft 2005. Alte Zeiten. Wie lief's? Was hast du für Erinnerungen an deine Jugend und an dieses Turnier?
Also Jugend-WM habe ich Erinnerung, dass es eigentlich nie richtig gut lief. Also ich glaube ich auch, dass es, oh 18, ich muss überlegen, wo das nochmal war. Das ist halt schon auch echt lange her. Das war, glaube, war das in Frankreich das Jahr?
Oh, das weiß ich nicht. Ich habe es heute vor der Seite vom Schachbund mir
Mhm.
runtergeladen.
Also ich weiß auf jeden Fall, es lief, also bei mir so Jugend-WMs war immer eher so durchwachsen. Also wenn ich dann irgendwie so Top 20 mal einmal geschafft habe, vielleicht war das schon gut, aber es war halt eher. Ja, also sagen wir mal so, ich war halt nicht nur auf Schachspielen fokussiert,
Ach.
sondern habe halt auch einfach dieses ganze Drumherum halt sehr genossen. Ich war da halt, glaube ich, einfach noch nicht professionell genug. Ja, war da, also schachlich, ja. Also ich habe die Turniere in sehr guter Erinnerung, halt einfach viele Freundschaften geschlossen. Es war immer, finde ich, also die Turniere sind ja einfach gerade, wenn man noch jung ist, dass man dann nach Griechenland, nach Frankreich, einfach ja, sonst wohin fahren kann, war halt immer sehr, sehr spannend. Und natürlich auch, man hat sich dann ein Zimmer mit Gleichaltrigen geteilt. Das war halt immer wirklich eine sehr aufregende Fahrt und hat immer sehr viel Spaß gemacht. Genau, aber für mich, ja, schachlich lief es dann meistens nicht so gut.
Johnny, du grinst so. Du hast auch noch irgendeine Erinnerung bestimmt an die Zeit.
Nee, aber ich weiß ja, wie solche Jugendmeisterschaften ablaufen und kann mir deswegen sehr gut vorstellen, was es bedeutet, wenn man sagt, da war ich vielleicht noch nicht so professionell. Und dann ist mir direkt in den Sinn gekommen, es war auch eine Zeit, wo Sarah und ich sehr viel miteinander zu tun hatten, nämlich so 2016, 2017. Da wurde Sarah nämlich super professionell. Und das war also die Phase, wo du, Sarah, dann auf fast 2,450 angestiegen bist, weil du wirklich sehr, sehr hart gearbeitet hast. Und da sah man sehr schön den Unterschied, was als Schachspieler drin ist, vielleicht zwischen Talent und Freude am Spiel. Aber wenn man das auch mit harter Arbeit hinterlegt.
Ja.
Würdest du dich als eher Talent oder eher als harte Arbeiterin bezeichnen? Wo kam diese Elo-Zahl her?
100% Talent. Also ich komme ja aus einem kleinen Verein, dem SV Bad Bentheim, und dort war ich auch eigentlich fast meine ganze Jugendzeit, und mein Trainer, liebe Grüße, falls ihr es hört, der hatte damals eine 15-1600, und das war halt auch mein Trainer noch, als ich schon eine 2000 hatte. Also das ist halt, man ist halt einfach anders, wenn man von einer kleinen Stadt kommt im Vergleich zu den großen Vereinen. Ich habe halt einmal die Woche 2 Stunden trainiert in meiner ganzen Jugendzeit, und das war's. Und was mir halt viel geholfen hat, ist, dass damals vom Land Niedersachsen oder vor allem von meinem Bezirk mit dem Frank Pfeiffer, der hat halt die besten Mädchen aus unserem Bezirk dazu organisiert zu Turnierfahrten, die ich immer mitgemacht habe. Und ich glaube, das Besondere war halt ein bisschen, das waren halt Turnierfahrten nicht zu Jugendturnieren, sondern wirklich zu Erwachsenenturnieren. Das heißt, ich habe wirklich schon mit 11, 12 Jahren sind wir nach Berlin gefahren, zum Sommer da oben, nach Nordhausen. Also wirklich die ganzen Turniere in Deutschland oder auch nach Pardubice. Und ich habe halt wirklich auch schon mit da 12, 1300 halt einfach schon gegen 1900er, 2000er gespielt. Und ich glaube, das hat mir halt geholfen, weil dann natürlich auch dann ein Trainer mit dabei war, der mitgeholfen hat bei der Vorbereitung, bei der Analyse dabei war. Und ich glaube ein bisschen, dass ich dadurch meine Spielstärke habe. Aber ja, wie gesagt, ansonsten war es einmal die Woche 2 Stunden Schachtraining, und mehr war das nicht.
Ja, was hättest du erreichen können, wenn du richtig wie so, keine Ahnung, wenn du in der Ukraine oder so aufgewachsen wärst, 6 Stunden am Tag trainiert hättest als junges Mädchen, der wärst du ja Weltmeisterin geworden.
Das glaube ich nicht, aber ich frage mich manchmal auch, was gewesen wäre, wenn ich einfach, das früher verstanden hätte oder dann mir vielleicht auch mehr das gesagt hätte, hey, du bist da talentiert, trainier doch mehr. Aber ich war halt schon immer so von der Persönlichkeit, ich habe halt sehr vieles gemacht. Also ich habe halt nicht nur Schach gemacht, ich habe halt noch sehr lange Volleyball im Verein gespielt, ich habe nicht nur sportliche Sachen, ich habe auch dann ein bisschen Theater, von der Schule gab es viele Sachen, also ich habe wirklich eigentlich immer jeden Nachmittag, ich habe Oboe gespielt, also ich habe wirklich viele unterschiedliche Hobbys gehabt und dadurch halt nicht so den Fokus auf eine Sache gelegt, und ja, es hätte mir natürlich geholfen, wenn ich halt, mit 12, 13 irgendwann gesagt hätte, hey, ich mache halt nur noch Schach und vielleicht ein bisschen Sport und aber lass alles andere weg.
Aber wie war das, als du dann damals so 2017, 2,450, da ist man ja dann sozusagen quasi schon erweiterte Weltspitze und nicht so weit weg, jetzt mit 2,5 wirklich in die absolute Weltspitze zu gehen. War das nochmal so der Moment, wo du gedacht hast, na, wenn ich jetzt durchziehe, dann kann ich nochmal ganz, ganz vorne mit angreifen?
Nee, es war für mich eher unreal, dass ich überhaupt diese Zahl erreicht habe, weil man darf ja nicht vergessen, dass ich halt einfach berufstätig bin und ich messe mich ja halt einfach mit vielen Frauen, die das einfach als Vollprofi machen, und das ist halt einfach was anderes, wenn die jeden Tag irgendwie 8 Stunden Schachtraining machen und ich arbeite 8 Stunden und mein Job ist halt auch einfach ein Job, wo ich meinen Kopf benutze und danach setze ich mich halt noch hin und trainiere Schach, und für mich war es halt eher so, okay, wow, ich hätte es selber nicht gedacht, und das wurde mir von vielen Leuten so wiedergespiegelt, so, okay, krass sogar, also ich meine, es war ja 2,449, die erreicht hatte, und das denke ich jetzt immer noch so, wow.
Ja. Johnny hat mir vorher erzählt, die haben nur ein paar Punkte zu Elisabeth Pätz gefehlt, um die beste deutsche Nummer 1 zu werden. Wie knapp warst du da dran?
Boah, das weiß ich gar nicht. Ich weiß noch, als wir damals in Lüneburg bei dem GM-Turnier gespielt haben. Und ich weiß, dass das für Elisabeth ein Riesenthema war, dass ich die neue Nummer 1 werden konnte. Aber für mich war das nie ein Thema. Für mich ist ganz klar, Elisabeth ist die Nummer 1. Sie ist Vollprofi. Sie hat, also ich komme da auch einfach vom Schachverständnis einfach gar nicht ran. Ist ja auch logisch. Wie gesagt, ich habe in meiner ganzen Kindheit halt einfach 2 Stunden Training die Woche gehabt. Wie soll ich denn da rankommen? Also ich habe das nie so gesehen, aber für sie war es ein Thema. Aber für mich war eigentlich ganz klar, ich war froh, dass ich überhaupt diese Zahl erreicht habe und dass ich überhaupt es geschafft habe, auch dieses Level zu spielen. Oder auch, also für mich ist, also ich bin halt wirklich auch stolz darauf, dass ich diesen EM-Titel bekommen habe, weil wenn man halt in Deutschland schaut, das haben halt nicht viele Frauen geschafft. Und auch gerade, wenn man nochmal schaut, die wirklich von der deutschen Schachschule kommen, sind es halt noch weniger. Und ich bin einfach froh über das, was ich erreicht habe. Und man muss halt einfach realistisch sein, dass ich halt einfach studiert habe, einen normalen Job habe und am Ende halt auch einfach immer Schach nebenher gemacht habe.
Ja, dann habe ich noch ein Bild. Du hast ja auch als Schachbotschafterin, nenne ich es jetzt mal, fungiert hier bei einer Veranstaltung. Und diese blauen und gelben Felder, die kenne ich irgendwoher von Schach für Kids. Ne? Erzähl doch mal, was da war.
Ja, genau. Also das war ist ja ein Projekt, was ja auch immer noch läuft. Und ich habe damals einfach ein bisschen als Botschafterin mitgenommen, weil ich finde es ein super Projekt, einfach, dass bereits den Kindern in den Kindergärten die Möglichkeit bekommen, Schach zu lernen. Und am Ende ist es ja einfach so, dass egal ob Kinder im Kindergarten oder im Schulalter damit anfangen, dass es einfach viele Vorteile für Kinder mitbringt. Das fördert so viele unterschiedliche Bereiche, nicht nur immer dieses typische, sagen wir mal, Konzentration und so mathematische Sachen, aber ich glaube auch einfach auch soziale Fähigkeiten, dass man halt auch sieht, man kann auch als Kind gegen Erwachsene gewinnen, ich glaube, oder auch dieses Verlieren lernen, ich glaube, also es sind so viel mehr, was man so im ersten Moment vielleicht gar nicht denkt und ich glaube, ja, es ist einfach ein super Projekt und genau, ich war froh, dass ich damals da mithelfen durfte.
Ja, Johnny, warst du bei der Hochzeit dabei mit einem gewissen ungarischen Großmeister?
Ja, da war ich mit dabei. Es war, glaube ich, 2 Wochen vor meiner Hochzeit, wenn ich mich recht entsinne. Ihr habt, glaube ich, am 6. September, kann das sein, geheiratet? Mhm. Ja. Ja, genau, dann sind es 3 Wochen. Also wir haben am 27. September geheiratet, genau. Wir waren da Hochzeit, wir schon mit Oskar damals, der war 4 Monate alt. Und bei meiner Hochzeit, wo Sarah und Gabor dann natürlich auch waren, haben mir Gabor am Anfang den besten Tipp gegeben. Er hat gesagt, Johnny, atme durch, ne, das rauscht jetzt gleich alles so schnell an dir vorbei, versuche es auch im Moment zu genießen und nicht nur links und rechts alles zu gucken. Das war sehr hilfreich für mich, dann auch den Tag zu genießen und nicht nur in dem Passt-das-Stress zu sein. Ja, bei der Hochzeit war ich dabei und es war eine große Freude. Und Ophelia, also meine Frau, zeigt mir immer noch ab und zu Bilder, wie wir da, also ich zumindest, noch deutlich schlanker und in dem Anzug passend stehe. Genau, wir haben ein paar schöne Bilder dort auch gemacht haben.
Ja, und das liegt am Kuchen.
Das, an den vielen Kuchen. Und ich kann mich auch noch an ein paar von der Spieler erinnern, die sehr lustig waren bei der Hochzeit.
Ja, also ich habe hier ein Bild gerade gezeigt, vielleicht nochmal zur Erklärung. Also du hast den ungarischen Großmeister Gabor Papp geheiratet, heißt jetzt deswegen auch Papp und nicht mehr Sarah Holt, so wie früher. Und es gibt ein schönes Bild vom Georgios Solaitis von der Hochzeit, aber da wusste ich nicht, ob ich das einfach so klauen darf von der Chessbase-Seite. Hier, das ist von der Seite vom Hamburger SK, da seid ihr zu zweit irgendwo unterwegs.
Da sind wir in Reykjavik. Also was wir für uns jetzt entdeckt haben in den letzten Jahren, waren, ich sag mal, Turnierverbindung mit Urlaub. Also wir haben zum Beispiel Reykjavik gespielt. Wir hatten da schon unseren Sohn und dann kamen halt irgendwie Großeltern mit. Die haben, während wir das Turnier gespielt haben, aufgepasst. Und dann haben wir immer noch mal ein paar Tage drangehangen und haben dann halt Island erkundet. Das Gleiche haben wir auch in Norwegen gemacht. Da haben wir es Stavanger gespielt und sind dort geblieben. Und das ist halt für uns eine gute Kombination, wo man halt nicht nur dieser, also er ist natürlich Fokus auf Turnier, aber dass man halt, sonst ist es ja oft so, man kommt als Schachspieler auf so schöne Orte und sieht aber gar nichts, weil man eigentlich nur mit Schachspielen beschäftigt ist, mit Vorbereiten, Spielen und danach wieder Analyse. Und wenn man einfach mal ein paar Tage dranhängt und gerade bei solchen schönen Orten, ja, das lohnt sich und das gefällt uns sehr gut.
Ja, da ist natürlich die Frage, wenn ihr in Reykjavik wart, die berühmteste Sehenswürdigkeit, das Grab von Bobby Fischer, habt ihr das auch besucht?
Selbstverständlich. Es muss mal ja als Schachspieler.
Ja, weil ich habe einen Vereinskamerad, der mir erzählt hat, er fliegt jetzt nach Reykjavik extra, Grab von Bobby Fischer besuchen. Und so auch von den Bildern her sieht es sehr unspektakulär aus. Ich weiß nicht, wie ist das Gefühl, wenn man da ist?
Es ist auch unspektakulär. Also es ist eher, also sagen wir mal so, wenn, was ich mehr in Erinnerung ist jetzt der Geysir oder die Wasserfälle oder das, also es ist halt natürlich, man geht da immer hin, schaut sich's an, aber es ist halt am Ende auch immer noch so ein sehr kleiner Friedhof mit einem Grabstein. Ja.
Ja, gibt es für dich ein Vorbild so, also Bobby Fischer vielleicht nicht, aber jemand, dem du immer nachgeeifert hast von der großen
Tatsächlich
Riege?
nicht. Tatsächlich war ich immer eigentlich ohne Vorbilder. Also ich und ich habe jetzt letztens sogar gesehen, dass es gar nicht unbedingt so schlecht ist, wenn man keine Vorbilder hat, weil man dann seinen eigenen Weg findet. Da habe ich gedacht so, ha, nee, tatsächlich habe ich nie so richtige Vorbilder gehabt, sondern habe eigentlich immer mein Ding gemacht. So, ich bin das schon mal, also man wird das ja dann öfters gefragt und dann hatte ich mal Weihi und David Navarra genannt, weil die einfach auch E4-Spieler waren, weil es ja ansonsten gerade in der Top-Elite halt viele gibt, die halt einfach immer mit ja, halt nicht E4 gespielt, das hat sich jetzt mittlerweile wieder geändert. Aber damals war das so und dann habe ich gesagt, okay, da verfolge ich halt viel die Partien, was sie spielen und das fand ich halt sehr spannend. Aber es war jetzt nie so, viele sagen ja dann Judith Polgar und also sind alles Top-Leute, ohne Frage. Aber irgendwie war das für mich nicht so dieses Ding, dass ich nach jemandem hochschaue, sondern ich habe einfach mein eigenes Ding gemacht.
Und wie kam es denn, weil du hast vorher gesagt, viele Mädchen hören dann auf, du bist dabei geblieben. Warum?
Weiß, also ich glaube natürlich einerseits auch wegen dem Erfolg, einfach weil es natürlich schon hilft. Ich glaube, wenn ich es jetzt wirklich sehr, also wenn ich nie was gewonnen hätte, könnte ich mir auch vorstellen, dass ich wieder aufgehört hätte. Aber ich glaube, diese Mischung natürlich, dass ich erfolgreich war und mir macht das einfach Spaß. Also mir machen auch andere Brettspiele, dieses Logik. Also mir macht Schachspielen einfach wirklich Spaß. Also ich mache das auch einfach aus Freude und auch jetzt immer noch, weil ich habe ja auch sonst andere gesehen, die jetzt sagen, nee, keine Zeit mehr. Und das ist natürlich auch das Problem, man wird älter, man hat nicht mehr so viel Zeit. Da leidet natürlich dann irgendwann die Elo-Zahl runter. Aber mir ist das einfach egal. Mir macht das einfach Spaß, mich dahin zu setzen und Schach zu spielen. Und das war schon einfach immer so. Und leider war es halt, genau, bei anderen ist, also ich weiß halt, dass viele mal aufgehört haben, weil ich habe natürlich gerade in jüngeren Zeiten, verbindet man sich ja, hat man ja auch viele Freundschaften dann geschlossen. Und das ist dann halt schon irgendwann schade, weil man kann dann halt vielleicht noch für so ein, 2 Jahre Kontakt halten, aber wenn man sich dann halt einfach irgendwann nicht mehr sieht, weil man halt nicht mehr diese Verbindung mit dem Schach hat, ist das dann halt einfach schwierig, auf Dauer dann die Freundschaften aufrechtzuerhalten.
Ja, das heißt, Schach war für dich schon auch ja, ein Mittel, um Freundschaften zu schließen, zu halten und soziales Leben sozusagen.
Ich habe immer gesagt, ich lebe in 2 Welten. Die eine Welt ist die Schachwelt und die andere Welt ist halt so sage ich mal, die normale Welt, in Anführungszeichen, wo halt ja die Arbeitswelt oder das Studium, aber genau, für mich war es halt immer 2 Welten und genau, und ich bin auch sehr froh, dass mein Mann auch beide Welten kennt und dass uns halt auch ein bisschen so verbindet, was man halt auch nicht oft hat, dass man halt ja einfach sowohl die Schachwelt als auch das normale Leben
Johnny, du
kennt.
lebst nur in einer Welt, oder?
Ja, leider, aber es ist so, es ist einfach irgendwie die normale Welt hat man, da habe ich jetzt keinen Zugang mehr gefunden, deswegen ist es nur die Schachwelt.
Naja,
Ist
du
ja
hast
auch.
ja auch Familie und so, ne?
Ja.
Also,
Ja, die
gehört ja
sind aber
auch
auch alle,
dazu.
spielen auch alle Schach. Das ist schlimm.
Ja,
Aber es
okay,
gibt
ja.
also, aber das man muss das dazu sagen, es gibt auch in der Schachwelt Menschen, die normal sind und mit denen man sich normal unterhalten kann. Sarah gehört dazu. Also mit ihr kann man sich auch mal über Dinge unterhalten, die nicht mit Schach zu tun hat. Das tut dann immer schon ganz gut. Ja.
Und ich habe auch nie gesagt, dass die Schachwelt nicht normal ist. Es ist halt nur, ja, das, was, glaube ich, andere sehen, also diese Arbeitswelt, wo, glaube ich, mehr Leute einfach drin nehmen. Und für mich ist, glaube ich, also für mich ist schon diese Schachwelt schon ein bisschen auch was Besonderes. Es sind schon auch speziellere Leute, aber ich würde es auf jeden Fall, es ist auf gar keinen Fall irgendwie negativ behaftet, weil, also ich meine, ich liebe diese Schachwelt. Von daher.
Ja. Bist du
Ist halt
auf
nur was
der
anderes.
Arbeit da? Oh, sorry, wolltest du noch was
Nee, nee,
ergänzen?
nee,
Ja.
erzähl.
Ja. Auf der Arbeit, wie sehen dich da deine Kollegen? Bist du da das krasse Schachgenie oder sehen die das gar nicht und für die bist du eine normale Kollegin?
Doch, ein bisschen. Also damals hat auch meine Firma die Frauenbundesliga gesponsert und also die wissen das alle schon und die waren schon sehr beeindruckt, als ich dann auf der E-World, das ist die Energiemesse, habe ich dort dann am Stand simultan gespielt, gegen 5 Leute gleichzeitig und das war dann schon immer so, okay, wow. Also das, da waren die schon beeindruckt und die wissen das natürlich auch. Gleichzeitig ist aber auch so, dass bei mir im Beruf, ich bin ja Stromhändlerin, da arbeiten so viele, so die so ein bisschen aus dem, ich sag mal, so aus dem spielerischen oder aus dem Gaming-Bereich kommen. Also wir haben sehr viel auch Pokerspieler, wir haben auch noch einen anderen Schachspieler, also es ist so ein bisschen, oder Brettspieler, also es ist so ein bisschen bunt gemischt und da, ja, da fällt man dann halt nicht so besonders auf.
Aber so ein Business oder so ein Nebenbusiness zu machen, kam dir nie in den Sinn. Ich denke zum Beispiel an die Melanie Luppe, die ja mit Chessamy oder jetzt hat sie so ein Schachpsychologie-Newsletter aufgesetzt oder sowas. Sowas kam für dich nicht in Frage?
Nee,
oder auch
weil,
mal ein Schachbuch oder irgendwas?
Nee, also was ich ja noch, also ich hab mal, als ich dann so 19, 20 war, bin ich auch mal als Betreuerin zu den deutschen Jugendmeisterschaften mitgefahren, habe da halt mal ein bisschen geschaut, wie das ist, so mit Kinderbetreuen, also gerade so, dass man so U10, U12 war. Aber ich habe bald für mich eigentlich gemerkt, ich mag halt das Schachspielen selber und ich sehe halt auch, wie andere, die legen dann den Fokus halt auf Streaming oder sonst was und ich möchte aber lieber den Fokus wirklich auf Schachspiel legen und dann lieber trainieren, als dort dann die Zeit reinstecken. Und mittlerweile ist es auch einfach so, dass ich halt auch nicht wirklich viel Zeit habe, dadurch, dass ich ja berufstätig bin, 2 Kinder habe und noch Schach spiele und auch sonst auch gerne Sport mache. Und dann habe ich einfach gar nicht die Zeit für solche Sachen. So Bücher schreiben, das überlasse ich dann meinem Mann oder anderen Leuten. Aber für mich ist es nicht das Richtige.
Ja. Johnny, das Spielen ist für dich auch so unverzichtbar, ne? Ich meine, du machst ja viel nebenher und so und im Bereich Schach, aber das Spielen, ich glaube, das ist so tief in dir drin, das lässt du dir nicht nehmen.
Ja, das Problem ist, ich bin einfach zu schlecht. Ja. Also vor
Ach,
allem,
komm.
Wenn man jetzt Familie und Kinder hat, würde man das gerne deutlich häufiger machen, aber es ernährt halt keine Familie. Und da ist es schön, dass man sozusagen dann die Light-Version hat mit so allen anderen Dingen rund ums Schach. Aber ja, Schachspielen selbst ist für mich auch schon so mit das Größte, was man dann so machen kann. Ich bin sehr dankbar. Ich habe das ja erlebt. Sarah war ja auch beim Schachgipfel. Da ist ja auch mal viel Betreuung dann der Kinder und so weiter drumherum. Und dass ich eine Frau habe, die das dann gut abfängt und sich um die Kinder kümmert, das ist sehr, sehr, sehr viel wert. Und seit ich zumindest, ich weiß nicht, wie es dir geht, Sarah, Kinder habe, weiß ich jede Schachpartie noch mehr zu schätzen als vorher, wo man im Grunde genommen einfach sagen, oh, ich habe wieder Bock, ein Turnier zu spielen, nächste Woche fliegt man irgendwo hin. Das ist jetzt noch was deutlich Besondereres.
Voll. Also ich bin immer froh, jedes Mal, wenn mein Mann mir erlaubt, dass ich am Schachturnier fahren darf, freue ich mich einfach schon ultra. Weil es ist halt einfach mit sehr viel Aufwand verbunden. Gerade wenn, also mit einem Kind habe ich immer gedacht, das geht. Jetzt mit 2 Kindern ist es auch schon echt einfach, ja, es ist halt ein bisschen herausfordernd. Gerade auch dadurch, dass sie halt unterschiedliche Alter, unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und es ist halt schwierig, dann einfach mit 2 Kindern irgendwo hinzufahren und dann zu sagen, okay, wir spielen ja Schach, so, ja, okay. Also man muss halt schon gucken, dass sie halt auch gut betreut sind und ja, es ist eine Herausforderung, gerade halt auch, weil man sagt halt immer, ja, aber das ist halt dein Hobby, weil du hast ja einen normalen Job, weil er sagt dann, er darf zu Turnieren fahren, weil es ist ja sein Job und mein Job ist es nicht. Dann sage ich immer, ja, aber mir macht es viel mehr Spaß. Und dann haben wir mal kleine Diskussionen, aber ich freue mich dann am Ende einfach immer, wenn wir die Zeit haben und zu Turnieren fahren. Aber es ist halt auf jeden Fall deutlich schwieriger geworden, einfach mit ja, seitdem man Kinder hat.
Aber er ist Profi, ne? Also.
Ja. Ja. Vor allem auch Schachtrainer. Also er war ja jahrelang Schachtrainer von der ungarischen Nationalmannschaft. Genau, und ansonsten ja, schreibt er vielleicht mal ein Buch, nimmt viele nimmt Kurse auf, gibt viel Schachtraining, ist halt genauso ein Allrounder wie Johnny auch, weil das Problem ist, nur vom Schachspielen kann man halt nicht leben. Also zumindest mit der Spielstärke nicht, da muss man dann nochmal ein bisschen stärker sein.
Ja, ist auch Sekundant irgendwie von irgendeinem Topspieler oder das, wenn, dann wäre das wahrscheinlich wieder geheim, oder?
Ja, genau, das könnte ich dann eh nicht sagen, aber aktuell nicht, weil es gerade auch, ja, weil ein Sekundantenjob ist ja schon auch sehr zeitaufwendig und ja, es gibt gerade die Kleine noch nicht her.
Er ist ja dein Sekundant, wenn du sowas wie
das
Schachgipfel
stimmt, das
spielst
stimmt.
Oder so, nehme ich mal an.
Nee, und er hat schon mal Sekundantenarbeit gemacht, das auf jeden Fall, aber jetzt aktuell nicht.
Ja, Schachgipfel können wir gerne noch hier ein Bild einblenden von der Meisterschaft, die jetzt stattgefunden hat beim Schachgipfel, wo du hier mit abgebildet bist als Turnierteilnehmerin der deutschen Meisterschaft. Wie lief's denn?
Also super, also ich meine, ich habe Bronze gewonnen. Also ich hätte, also mein, also natürlich freut man sich einfach über eine Medaille, aber mein Ziel war eigentlich erstmal Mittelfeld, weil ich einfach gesagt habe, ich habe jetzt wirklich 1,5 Jahre nicht gespielt, dadurch, dass ich dann halt oder wenig gespielt, weil ich dann irgendwann nur noch, als ich sehr schwanger war, habe ich dann nur noch Frauenbundesliga gespielt. Und dann ja, hat leider die Kleine die Flasche nicht genommen und dann habe ich ja gesagt, okay, ich mache das jetzt nicht wieder, dass ich anfange zu spielen und dann während der Partie ständig stillen muss. Und habe deswegen erst, also habe wirklich 1,5 Jahre kein Turnier gespielt und für mich war es einfach so, okay, ich habe das schon ernst genommen, habe mich auch vorbereitet, habe trainiert, die Eröffnung vorbereitet. Und hat gedacht, okay, wenn ich Mittelfeld erreiche, wäre super und klar, Medaille wäre mega. Und dadurch, dass es jetzt der dritte Platz ist, bin ich einfach super zufrieden und vor allem auch einfach, dass ich halt gutes Schach wieder gespielt habe.
Ja. Bevor wir hier zu der Frage kommen, im Chat, Stichwort Nationalmannschaft. Letztes Mal haben wir dich schon angekündigt im Talk und da meinte Johnny, ja, du bist ja quasi für ihn noch Nationalspielerin, du wirst halt gerade nur nicht nominiert. Fühlst du dich selber auch als Nationalspielerin? Ich meine, jetzt ist ja die Schacholympiade der Kader bekannt geworden. Du bist, soweit ich weiß, nicht nominiert. Wie fühlst du dich da? War das eine Enttäuschung oder war für dich okay?
Nee, gar nicht, weil wie gesagt, ich habe halt einfach nicht gespielt, das ist klar. Davor, die 2, 3 Jahre, habe ich schon noch mal probiert, eigentlich mich ins Team reinzuspielen, aber da lief es dann auch einfach schachlich nicht so gut. Ich glaube auch, dass ich mir da einfach viel zu viel Druck selber gemacht habe, was dann sich einfach sehr negativ auswirkt. Und ja, jetzt aktuell ist es so, schwierig. Also eigentlich habe ich mich schon immer noch dazu gezählt. Dann habe ich jetzt mal irgendwann festgestellt, okay, krass, du hast jetzt eigentlich seit 5 Jahren nicht mehr in der Nationalmannschaft gespielt. Zählst du überhaupt noch dazu? Dann habe ich mal so ein bisschen überlegt, soll ich da zurücktreten? Habe ich gedacht so, nee, weil mir macht es schon noch Spaß und vielleicht klappt es ja doch noch, wenn ich jetzt wieder besser spiele. Aber gleichzeitig ist mir natürlich auch klar, dass ich einfach nochmal eine deutliche Schippe drauflegen muss, weil ja, die Jüngeren kommen, die haben halt einfach mehr Zeit. Und ich kann natürlich auch verstehen, dass selbst wenn ich jetzt eine 2, 3, 15 hätte, dass dann vielleicht gesagt wird, ja, okay, Sarah, aber du hast halt einfach nicht so viel Zeit. Und dann denke ich, okay, ich muss halt einfach so gut spielen, dass ich halt deutlich besser bin als die anderen. Und das ist ja aktuell halt nicht der Fall.
Ja gut. Ich wollte eigentlich noch den Schönheitspreis, den du für deine Partie oder für eine Partie 2018, was glaube ich bekommen hast, von Susan Polger ansprechen. Aber wir haben im Chat Fragen und die würde ich gerne priorisieren. Harald Steaksoße, ich finde den Namen richtig toll, fragt. Super spannendes Interview. Zwei Fragen. Erstens, hat Sarah Tipps, wie man eine unglückliche Niederlage verarbeitet? Gute Frage.
Ja, ich glaube, man sollte halt nochmal durchgehen, sich einmal bewusst machen, okay, das war nicht gut, aber sich dann halt auch einfach irgendwann sagen, okay, man hat verloren und es geht weiter, weil ich glaube, man sollte sich nicht zu sehr an irgendwelche Fehler aufhängen und da immer wieder dran nachdenken, weil dann wird man einfach abgelenkt von den nächsten Partien, sondern ja, im Nachhinein kann man das vielleicht dann nochmal sich genauer analysieren, aber während dem Turnier denke ich einfach, okay, man hat verloren, aber es geht weiter. Es geht ja einfach darum, dass man wirklich versucht, in jeder Partie wieder sein Maximum abzurufen. Und da, glaube ich, ist das psychologisch nicht gut, wenn man sich dann zu sehr noch an die alte Partie aufhängt.
Ja, also da gibt es auch ja diesen indischen Supertrainer, den Abi Ramesh, und der macht gerade auf seinem YouTube-Kanal wieder so eine neue Serie und neue Videos und gerade zum Thema mentale Stärke und Niederlagen. Also Harald, wenn dich das interessiert, dann hör mal die neuesten Videos von diesem Abi Ramesh. Kann ich noch ergänzen. Zweite Frage, Hikaru Nakamura meinte, dass sein Bruder viel talentierter und besser war, er aber genau deswegen mehr Biss haben musste und hart arbeitete. Glaubt ihr, dass Talent eher Fluch oder Segen ist?
Also für
Sarah,
mich
ja.
persönlich ist es auf jeden Fall eher Segen gewesen, weil ich glaube, ohne Talent hätte ich es halt einfach nicht geschafft. Und ich habe mich manchmal ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich gesehen habe, wie viel andere trainiert haben und die dann das nicht erreicht haben. Und ich mich immer gefragt habe, wieso läuft das bei mir so von alleine? Aber overall würde ich sagen, es ist auf jeden Fall immer das Talent eher ein Segen, weil das hilft ja einfach im Vergleich zu anderen, die sich halt alles einfach nur hart erarbeiten müssen.
Ich wusste gar nicht, dass Hikaru einen Bruder hat, der auch so gut Schach gespielt hat. Aber okay, so lernt man dazu. Ja gut, dann haben wir die halbe Stunde gerissen. Das bedeutet, wir kommen zu dem aktuellen Teil. Und ja, vielleicht anknüpfend an das Thema Schacholympiade. Also am 16.09. startet die Schacholympiade in Samarkand, Usbekistan. Über den Frauenkader haben wir gerade schon gesprochen. Beim Männerkader ist es so, oder Open muss man sagen, 208 Teams nehmen teil. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es so viele Länder auf der Welt gibt. Also zum Beispiel Grönland oder so hat ein eigenes Team. Das ist ja noch nicht mal ein Land, also Wahnsinn. Deutschland an 5 gesetzt. Johnny, ich frage dich mal, du bist ja, ja mit den ganzen, also Sarah natürlich auch, aber mit den ganzen Jungs per Du, wie siehst du die Chancen bei einer Setzung an Rang 5 realistisch in die Medaillenränge zu kommen?
Nicht so hoch. Also man muss ja einfach sagen, dass das viele Teams sind, die ungefähr alle auf einem Niveau sind und dann sind natürlich die reinen mathematischen Chancen, unter die ersten drei zu kommen, nicht so überragend, also jetzt mal rein objektiv betrachtet. Und ich sehe auch niemanden in der deutschen Mannschaft, der im Moment in bestechender Form ist. Also gut, Frederik Swane sieht man jetzt nicht spielen, aber Matthias Blühbaum, Rasmus Swane, Vincent Keimer, die überschlagen sich gerade nicht vor guten Ergebnissen. Und deswegen ist sozusagen, wenn man einfach die Fakten betrachtet, sie sind Fünfter und natürlich hat man da immer Chancen, in die Medaillen zu kommen, aber objektiv sehen die nicht so gut aus. Gleichzeitig ist mir das aber auch egal, weil ich hoffe einfach, dass sie einen Lauf bekommen, dass sie die ersten Runden gut gewinnen, dass jeder seine Aufgabe erledigt und dann vielleicht vor allem Matthias und Vincent das Team bis ganz nach vorne tragen können. Aber im Moment sehe ich objektiv nicht so viele Anzeichen dafür.
Sarah, hast du eine Meinung dazu?
Also ich hoffe, dass es eine Medaille wird. Ich glaube, erstes, glaube ich, wird schwierig, aber ich gebe dem schon eine Chance, weil ich glaube, ja, es ist, stimmt, dass sie jetzt gerade nicht in Topform sind, aber für mich heißt das nichts. Es ist ja immer noch ein Monat bis dahin und es kann sich halt wirklich ändern und vielleicht ist es auch eigentlich ganz gut, dass es vielleicht mal nicht so gut läuft, dass man sich dann, ne, dass man nicht zu sehr dieses, okay, es läuft doch eigentlich immer alles ganz gut und dass man zu hohe Erwartungen hat, sondern vielleicht dieses, okay, man wird wieder ein bisschen geerdet, es läuft gerade nicht gut. Ich glaube, wirklich ein großer Vorteil einfach bei den Männern ist, dass die einfach so ein eingeschworenes Team sind. Also die sind wirklich ein Team. Das ist halt nicht bei allen Teams so. Also da gibt es ja auch wirklich ein paar Beispiele, wo man weiß, okay, die spielen zusammen Schach, aber ansonsten gehen die nicht zusammen Abendessen. Und ich glaube, bei unseren Jungs ist ja wirklich so, die arbeiten alle so zusammen und ich gebe dem schon eine Chance, dass er Medaille ist. Aber gleichzeitig ist es auch gerade bei einer Olympiade so, es muss halt einfach alles zusammenlaufen. Also es gehört ein bisschen Glück bei den Paarungen dazu. Ja. Und dann zählt es ja halt auch wirklich, dass man dann halt wirklich versucht, immer schön mit 2,5 Punkten sicher den Teampunkt einzuholen.
Was ich so ein bisschen schade finde, also sowohl Magnus Carlsen fehlt, als auch Hikaru Nakamura. Ich meine, du hast selber 4-mal bei einer Schacholympiade gespielt. Für dich wäre es wahrscheinlich nicht in Frage gekommen, eine Nominierung abzulehnen, oder?
Nee, aber ich meine, das sind halt wirklich Elite-Spieler und ich kann auch bei beiden verstehen, die sind ja auch gerade noch relativ frisch Papa geworden und für die ist es jetzt, ich glaube, Magnus, dem ist das halt einfach jetzt nicht so wichtig, ist halt einfach keine Priorität und er spielt ja eh auch nicht mehr so viele klassische Partien, deswegen kann ich das schon nachvollziehen und ja, ich meine, USA ist auch ohne Nakamura natürlich trotzdem noch einfach eine Wand. Also da muss man halt, also die muss man auch ohne Nakamura erstmal schlagen.
Ja, Caruana, Niemann und wie sie alle heißen. Johnny, du hast Dortmund, oder wir haben Dortmund erwähnt und du hast auch gerade nochmal berichtet, weil Matthias Blühbaum spielt ja auch hat in Dortmund gespielt, Dimitri Kollas hat in Dortmund gespielt. Magst du mal berichten, wie waren deine Eindrücke vor Ort vom Turnier?
Ja, es ist natürlich ein absolutes Traditionsturnier. Das war lange Zeit der Leuchtturm im deutschen Schach. mit Weltklasse-Rundenturnieren, Wladimir Kramnik, Peter Leko, Magnus Carlsen, Mamed Jarov, also die alle großen Anand haben hier gespielt. Und wirklich, ich sag jetzt mal vor 20 Jahren, also als Sarah und ich dann so langsam besser wurden, sag ich mal, war das das Turnier, was man verfolgt hat, weil nur dort die Spieler in dieser Dichte regelmäßig gegeneinander gespielt haben. Damals übrigens auch noch immer der Sieger vom Aeroflot Open dann qualifiziert für das Rundenturnier. Und von dieser Tradition spürt man immer noch sehr viel, aber man merkt natürlich auch, dass sozusagen ein wenig die Gelder zurückgegangen sind. Also jetzt haben wir immer noch ein tolles Frauenturnier hier, wo vier Frauen im Rundenturnier gegeneinander spielen und ein richtig cooles Open, wie du gesagt hast, mit Matthias Blühbaum, Dimitri Kollers, Rasmus Fahne, der von eben von Sarah schon erwähnte David Navarra, der eben hier noch durchs Hotel geflitzt ist, also mit ganz tollen Spielern. Aber man merkt den Organisatoren hier in Dortmund an, damit, dass sie damit nicht zufrieden sind, dass sie wieder mehr wollen. Und genau, aber es ist ein wunderschönes Turnier und die haben hier sehr interessante Pläne, das Turnier auch wieder ein bisschen aufblühen zu lassen.
Ja, und sportlich gesehen, wer hat's gewonnen? Hast du es parat? Und wie ist es gelaufen
für die deutschen Nationalspieler? Das war der Norweger, das war ein norwegischer GM, der einen nicht-norwegischen Namen hatte, deswegen werde ich mich jetzt nicht daran versuchen, den zu verhaspeln. Sarah, hast du den auf den Lippen, den Namen?
Ich weiß
nicht. Elmar Alam oder irgendwie so?
Ja,
irgendwie sowas in der Richtung. Starker norwegischer GM. Okay. Ich habe es sowieso nicht so mit Namen, muss ich dazu sagen. Bester Deutscher ist Dimitri geworden auf dem 5. Platz und genau, war super spannend und man muss auch sagen, einfach auch exzellent organisiert. Ne? Also das ist wirklich ein eingespieltes Team und das war wirklich bis auf den Punkt sehr, sehr gut organisiert hier.
Ja, und mit Arthur Yusupov, der da eine Rolle gespielt hat und so. Also
als Kommentator,
ja. Sarah, so wie ist dein Eindruck von der deutschen Turnierszene? Also ich habe den Eindruck, es gibt wahnsinnig viele Turniere, die neu entstehen. Ne? Also ich sehe immer hier erstes Turnier sowieso, zweites Turnier sowieso. Gleichzeitig diese Riesenturniere, auch international, ne? Sowas wie Linares oder sowas ist nicht mehr da. Dortmund ist kleiner.
Gibraltar gibt es nicht mehr.
Ja. Gibraltar gibt es nicht mehr. Keine Ahnung, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber wie ist so dein Eindruck vom Schach, von der Schachturnierszene insgesamt?
Also sie verändert sich auf jeden Fall. Also es gab, ich hatte mal mein Lieblingsturnier, es war Capella Grande, das war früher mal wirklich sehr stark. Das Turnier gibt es immer noch, aber es ist halt einfach deutlich schwächer geworden. Und ich glaube, das ist halt auch das so ein bisschen, ne, wo es vielleicht auch bei anderen Turnieren was passiert oder sie verschwinden plötzlich ganz wie bei Gibraltar. Ich glaube, in Deutschland grundsätzlich ist es nicht schlecht. Also, ne, also es gibt ja Grenke, Tegernsee, Dortmund, gibt es in Berlin auch immer ein paar Turniere, dann gibt es ja mittlerweile auch, was ich ganz gut finde, auch immer wieder geschlossene Turniere, GMs und IMs Turniere, ich weiß, in Bayern gibt es immer welche, in Hamburg gibt es mal welche, in Berlin welche, dann gab es ja das U25 Turnier, was in Berlin organisiert wird, also es ist auf jeden Fall nicht schlecht, wobei ich mir manchmal auch denke, so könnte schon auch nochmal vielleicht, also ich finde sehr, sehr gut dieses Frauenturnier, was auch neu gekommen ist, was von der Nadja Josipov organisiert wird. Was ich halt schon auch merke und was ich auch von den anderen gehört habe, ist, dass halt zum Beispiel Konditionen für Frauen halt schlecht ist. Also ich habe zum Beispiel damals wenig in Deutschland gespielt. Also ich bin immer sehr viel in Frankreich gewesen, in Spanien gewesen, in Italien gewesen, weil dort habe ich halt auch als Frau einfach Hotel und Verpflegung bekommen und das war halt in Deutschland deutlich schwieriger und ich habe auch jetzt vernommen, dass es insgesamt deutlich schwieriger ist und das, ja, das würde ich mir natürlich wünschen, dass das wieder besser wäre, weil es halt natürlich auch immer so eine finanzielle Komponente ist, wenn man halt einfach schon sehr viel Geld in so ein Turnier rein investieren muss und die Preisgelder halt auch nicht so viel hergeben, ist es halt am Ende dann halt, ja, also auch für die Topspieler dann ein Minusgeschäft.
Ich weiß nicht, ob wir jetzt die Diskussion wollen, führen sollen mit dem gleichen Preisgeld für alle. Ich glaube, wir können sie führen. Die Elisabeth Pätz hat ja ihre Absage bei der Deutschen Meisterschaft damit begründet, dass die Preisgelder für Frauen und Männer nicht gleich sind. Da gibt es die Gegenargumentation, naja, sie sind schon gleich, weil Frauen dürfen ja bei den Männern mitspielen. Ist ja nicht nur für Männer, ist ja Open. Und gleichzeitig haben sie noch ein zusätzliches Turnier. Ist also quasi für Frauen eine zusätzliche Chance. Andererseits sind sie halt im Open-Turnier, landen sie halt nicht vorne. Hast du da eine starke Position oder...
Ich werde eher diplomatisch. Also was ich halt recht schwierig finde, ist halt immer, es wird ja auch bei uns in der Nationalmannschaft immer beschwert, ja, die Frauen, die sind ja gar keine Profis. Ja, richtig, wir sind keine Profis, weil die Preisgelder es halt nicht hergeben. Also wie soll man halt von den Preisgeldern leben, wenn wir dann, ne? Also das ist halt einfach sehr schwierig. Und das muss man halt irgendwie im Einklang bringen, ne? Also es kann halt, man kann halt nicht erwarten von uns, dass wir halt voll Profi sind, aber gleichzeitig, dass die Preisgelder sehr niedrig sind. Und dann ist halt die Frage, was man halt möchte. Wenn man sagen möchte, okay, wir möchten auch Frauenschach in Deutschland weiter voranbringen, hilft das natürlich auf jeden Fall, wenn die Preisgelder gleich sind, weil am Ende stimmt es natürlich schon auch, wir machen halt den gleichen Job. Also es ist ja nicht so, dass wir einen anderen Job machen. Also, und ich kann mich natürlich jetzt nicht als Frau dagegen stellen, dass ich sage, ich möchte, dass die Männer, deswegen finde ich, also ich möchte ja nie den Männern was wegnehmen, sondern ich möchte eigentlich nur, dass die Frauen halt, genau das Gleiche bekommen.
Ja. Okay. Hier haben wir im Chat noch eine Frage, das bezieht sich nochmal auf Dortmund, das zeitliche Aufteilen von A- und B-Open in Dortmund, ich glaube, das war einfach nur den Räumlichkeiten geschuldet, ne? Weil es sind 400 ja. Teilnehmer und in den Raum passen halt 200 rein und deswegen macht man halt vormittags A und nachmittags B-Open oder umgekehrt, ich weiß nicht genau. Johnny, du nickst, ne? Also so.
Genau so ist es, ja. Das sind nicht sonderlich große, wenn auch, wie ich finde, gleichzeitig sehr schöne Räumlichkeiten, alte Schmiede nennt sich das in Dortmund, und aber es ist halt einfach... Man will halt viele Leute die Möglichkeit geben zu spielen, aber der Platz ist halt so gering, dass man das zeitlich so ein bisschen schieben muss.
Ja, dann habe ich noch ein nächstes Thema, Schach-Bundesliga. Fangen wir mit der Frauen-Bundesliga an. Du bist aktiv für, wie könnte es anders sein, den Hamburger Schachclub. Erzähl mal so ein bisschen, ihr habt einen prominenten Neuzugang, ne? Auch.
Ja. Bodana Shivanand spielt nächste Saison für uns. Genau, und jetzt seit...
Ich bin beeindruckt, dass du den Nachnamen, weil ich habe es bisher noch nie ausgesprochen gehört. Sag mir nochmal, wie heißt sie?
Ich hätte gedacht Shivanand, aber ich weiß nicht, was vielleicht ist es falsch.
Ich weiß nicht.
Wir können das auf Bodana ein. Genau, also Bodana fängt bei uns an und ich glaube, sie passt halt auch super ins Team, weil wir halt auch einfach schon mit Eline Röbers und Joka Gahl schon junge, talentierte Spielerinnen haben und das halt auch so ein bisschen das Konzept ist, dass wir ja halt auch uns mit jungen, talentierten Spielerinnen verstärken möchten, gleichzeitig natürlich aber auch immer noch eine Mannschaft sind mit vielen deutschen Spielerinnen und dieser Mix aus starken, jungen, ausländischen Spielerinnen und guten deutschen Spielerinnen passt halt einfach sehr gut für uns. Seit letzter Saison organisiere ich auch mit die Frauen-Bundesliga. Vorher habe ich ja nur gespielt. Mittlerweile haben mein Mann und ich auch die Mannschaftsführung übernommen. Genau.
Ja, und so diese die ist, glaube ich, gerade auch englische Meisterin geworden oder britische Meisterin vor ein paar Stunden, wenn ich das richtig gesehen habe.
Das kann sein. Ich habe die letzte Runde nicht mehr verfolgt. Also es lief auf jeden Fall sehr gut bei ihr, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass das geklappt hat.
Ja, ich bin der Meinung, da aus dem Augenwinkel irgendein Stichkampf am Ende noch, den sie dann mit 1,5:1 und einer schönen Springergabel am Ende gewonnen hat. Also sehr gut.
Und sie ist 11 Jahre alt, das muss man ja dazu sagen noch, ne? Und Elo 2,370 oder sowas. Also wie kann das sein? Also sind Jahrhunderttalent, oder?
Naja, wenn man jetzt bei den Jungs guckt, ist das ja jetzt nicht so die Riesenüberraschung, wenn man es jetzt einfach mal das Geschlecht das aber weglässt, denke ich so, ist ja im Frauenbereich auf jeden Fall ein Talent. Und mal schauen, wie weit es geht. Also ich denke, sie hat sehr viel Potenzial. Und alle sagen ja, das ist eigentlich gerade das größte Talent mit. Also kommen natürlich auch immer noch mal wieder aus Indien, schießen auch immer wieder Talente nach oben. Aber wie gesagt, wenn man es jetzt mit Jungsbereich vergleicht, würde ich jetzt sagen, ist noch alles relativ normal.
Ja. Wie sind eure Chancen? Schwäbisch Hall als Titelverteidiger hat zurückgezogen. Was sind die Ziele in der Frauenbundesliga für euch?
Ja, und also unser erstes Ziel ist immer einfach, dass wir Spaß haben und eine tolle Mannschaft sind. Und ansonsten wäre es natürlich schon schön, wenn es mit einer Medaille klappt. Und natürlich träume ich auch immer noch davon, dass wir irgendwann diesen Meistertitel gewinnen. Aber es ist natürlich auch einfach mit Baden-Baden und Bad Königshofen und auch Solingen, Rodewisch, sind halt keine schlechten Teams da. Und das hängt halt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie stark sie aufstellen. Das ist, das ist halt schon dann auch ein großer Unterschied. Wir hatten zum Beispiel letzte Saison halt auch, da hat halt gegen uns auch gefühlt alle immer sehr stark aufgestellt, weil wir mittlerweile auch ein bisschen der Schreck sind, die auch mal, also wir ärgern auch gerne mal die Großen. Und deswegen mal schauen nächste Saison. Also wir versuchen schon immer auch oben mitzuspielen, aber wie gesagt, das ist, uns ist es schon auch wichtig. Wir wollen nicht eine Mannschaft sein, die einfach nur sich ausländische Spielerinnen kauft und die spielen lässt, sondern für uns ist es schon auch diese Prämisse, deutsche Spielerinnen sollen spielen, sondern es ist ein Mix. Und das wird auch immer so bleiben. Und natürlich versuchen wir gegen stärkere Teams auch mal stärker aufzustellen, dass wir vielleicht auch dort die Punkte holen. Aber es wird eben nicht passieren, dass wir einfach immer mit 1-6 die ganze Saison durchspielen, um diesen Titel zu holen, weil am Ende geht's für uns halt, ja, also ich bin nicht so happy darüber, über was halt so in der Bundesliga, in der Frauenbundesliga passiert, dass sich einfach Teams mit ausländischen Spielerinnen zusammenkaufen und dann einfach irgendwann wieder zurückziehen, wo ich halt sage, so, wo ist die Nachhaltigkeit? Und ich glaube einfach, es ist wichtig, dass halt auch die Jugend gefördert wird, dass deutsche Nachwuchs gefördert wird und dass eben da ein langfristiges Konzept hintersteckt. Und das ist halt bei uns in Hamburg der Fall.
Ja. Ja, dann kommen wir zur Männerbundesliga, oder ich sage immer Männerbundesliga. Ja. Wahrscheinlich kriege ich wieder böse E-Mails. Zur Schachbundesliga, da sind die Aufstellungen auch raus. Und ja, erstmal schade, dass Deizes auch natürlich nicht mehr dabei ist, aber war ja eine Chance für Baden-Baden, sich auch nochmal zu verstärken mit Spielern, die ja nicht nur quasi auf der Aufstellung stehen, sondern dann auch regelmäßig spielen. Also ich rede von Matthias Blühbaum und Dimitri Kollas. Johnny, hast du die Aufstellung dir so ein bisschen angeguckt? Wer ist aus deiner Sicht Favorit oder Geheimfavorit vielleicht?
Ach, das weiß ich gar nicht. Sarah und ich haben ja einen gemeinsamen, gemeinsamen Lieblingsfußballverein. Das ist nämlich der SV Werder Bremen. Also Sarah ist großer Werder Bremen-Fan. Ich habe Michael schon vorhin von der Geschichte erzählt, dass wir mal eine Wette bei einem EM-Turnier hatten. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, in Lüneburg 2016 müsste das gewesen sein, dass wenn du die EM-Norm machst, ich hätte mir irgendwie so ein Werder-Emblem ins Haar machen müssen. Und dann warst du eine Runde vor Schluss, hattest du die Chance mit einem Sieg gegen Bürger Wenzel damals, der glaube ich zu dem Zeitpunkt 0 aus 8 hatte, die Norm zu machen und hast nur Remis gemacht, was mir dieses Emblem erspart hat. Inzwischen bin ich selber Fan und natürlich hat Werder Bremen aus meiner Sicht den größten Fang gemacht diese Saison mit Faustino Oro in der Aufstellung, dem sozusagen Messi des Schachs, wie er ja aufgrund seiner argentinischen Herkunft immer genannt wird. Aber das macht, also sonst hat Werder nicht so eine starke Aufstellung, aber das war so für mich der, also die Achtungsverpflichtung der gesamten Saison. Ich hoffe natürlich jetzt vor allem auch, da Matthias und Dimitri dort spielen, dass Baden-Baden nach all dem, was sie schon für Schach getan haben, mal wieder deutscher Meister werden. Und deswegen ist das, dass man überhaupt Baden-Baden als Geheimfavorit bezeichnet, ist natürlich ein bisschen krass, aber bei der Stärke von Viernheim vielleicht auch angebracht. Aber ich würde die Saison mal auf Baden-Baden wieder tippen.
Ja, könnte sein. Viernheim hat ja auch Erdemusch verloren. Ich blende hier gerade mal den Oro ein. Also ich glaube, der ist auch 12 oder 13 oder sowas. Ja, auf jeden Fall ein Star. Ja, leider Erdemusch nicht mehr dabei, aber sonst Viernheim, glaube ich, auch stark. Und St. Pauli finde ich auch stark. Also Carlsen ist natürlich letzte Saison nicht zum Einsatz gekommen, aber steht wieder drauf. Und Richard Rapport ist gewechselt zu St. Pauli. Ich glaube, wenn die das schaffen, ihre Top-Bretter häufig zu holen, sind die auch nicht zu unterschätzen.
Ja, aber ich glaube, das ist ja ähnlich wie ein bisschen beim Hamburger SK das Konzept. Ich kann mir schwer vorstellen, dass die einfach nur mit den Top-8-Spielern spielen, sondern die lassen halt auch mal ihre Eingewächse spielen und ich glaube, das ist auch ein gutes Konzept.
Ja, das muss man natürlich dazu sagen. Also Hamburger SK ist auch bei mir immer noch der Verein, für den mein Herz da sehr, sehr stark schlägt. nach all den Jahren, wo man da selber gespielt und sich engagiert hat. Und auch der HSK ist ja eine Mannschaft, die wird jetzt nicht deutscher Meister, aber die immer für jeden gefährlich sein kann, die schon so viele starke Mannschaften geärgert hat, wo ja auch Gábor in der Männerbundesliga oder wie man das jetzt auch immer genderkorrekt formuliert, spielt. Und da sind natürlich auch mal beide Daumen gedrückt, dass das Team da immer gut abschneidet.
Ja, dann richten wir den Blick mal von der Bundesliga ins internationale Schachgeschäft. Und da finden momentan in St. Louis 3 Turniere hintereinander statt. Und Johnny, ich vermute, dass du das sehr intensiv verfolgst, weil ihr ja auch darüber berichten werdet in der Zeitschrift. Und für Vincent Keimer ist es nicht so doll angelaufen, ne?
Nee, also kurz zusammengefasst, da finden 3 Turniere statt, also alle vom Teil der Grand Chess Tour. Erst Rapid und Blitz, dann klassisches Turnier und dann das Final Four, also diejenigen, die sich über die Grand Chess Tour für die besten 4 qualifizieren. Und Vincent sah vor diesem Triathlon wie sozusagen eine sichere Bank für die Final Four aus, hat dann wieder mal im Blitzen extrem schwach gespielt, also wie schon in Norwegen, wo er alle 8 seiner Stichkämpfe verloren hat, ist damit jetzt wieder auf der Kante und muss ein vernünftiges St. Louis klassisches Turnier spielen, um sich dann auch für die Final Four zu qualifizieren, was ich ihm wirklich von Herzen gönne, dass er hoffentlich jetzt, wo er an der Weltspitze dann angekommen ist, dann auch entsprechend viele Partien zusammenbekommt. Aber genau, also ich glaube, die erste Runde fängt morgen an von dem klassischen Turnier. Und also viel ist jetzt andererseits auch noch nicht passiert.
Sarah, jetzt stelle ich mal eine Frage, wo ich gespannt bin. Was ist der größere Unterschied vom Blitzschach zum klassischen Schach oder vom Brettschach zum Online-Schach?
Ich würde sagen, vom klassischen auf Blitz, weil es einfach ganz, ganz, also es ist ja schon anders. Also man hat ja viel weniger Zeit, es sind andere Skills, die man braucht. Ich würde sagen, dort ist der größere Unterschied, weil ob jetzt mit Brett oder online, also macht für mich jetzt nicht so einen Riesenunterschied.
Ja. Und ist es plausibel, dass Vincent Keimer jetzt zum Beispiel im klassischen Schach einfach ein besserer Spieler ist als im Blitzschach, weil es eine unterschiedliche Disziplin ist? Oder ist er nur aus der Übung?
Also, kann ich jetzt sehr schwer beurteilen, aber grundsätzlich gibt es schon, also man sieht es ja immer wieder, dass es Leute gibt, die zum Beispiel sehr spezialisiert auch auf dem Blitzen sind und die zum Beispiel eine deutlich stärkere Blitzzahl haben als eine klassische Zahl. Also deswegen ist es für mich schon einfach auch eine andere Disziplin und das kommt ja einfach vor, dass einem das eine besser liegt als das andere. Und Vincent ist ja grundsätzlich auch, der hat ja auch bei World Rapid oder World Blitz hat er ja auch schon Medaillen gewonnen. Also ja. Der kann das, aber es manchmal läuft es dann einfach nicht und gerade beim Blitz ist es ja so, ein Fehler wird dann halt mal schnell bestraft und da kommt man halt nicht mehr raus und so die Fehler, die dort passieren, die passieren halt im klassischen Schach eher selten.
Ja. Aber es gibt auch beim, jetzt nochmal zu der anderen Unterscheidung zwischen Brett und Online-Schach, es gibt auch beim Online-Schach so Spezialisten, ne, die halt nur online top sind, aber am Brett nicht, zum Beispiel dieser Denis Lazarevic, der da immer oben auftaucht bei diesen Title Tuesdays und so, oder dieser Martinez, der da mal den Kramnik herausgefordert hat, weil er online immer gegen ihn gewonnen hat und so. Gut, der ist am Brett auch nicht schlecht, aber es gibt schon auch so ein Spezialistentum für Online-Schach. Wie ist denn das bei dir?
Ja, also ich glaube, das ist halt auch diese Kombi aus. Online ist ja dann oft auch die kürzere Bedenkzeit. Das heißt, ich glaube, die sind halt wirklich sehr spezialisiert, auch in dieses Speed-Chess. Bei mir, ich spiele schon auch gerne online. Also ich spiele immer gerne für Hamburg bei Lead Chess in der die Quarantäne-Bundesliga. Dort spiele ich immer nochmal mit. Oder halt auch, wenn ich Zeit habe, spiele ich schon auch gerne mal online. Aber grundsätzlich halt online gegen andere Leute, jetzt nicht einfach irgendwie gegen Computer. Einfach um auch einfach ein bisschen am Schachspielen dran zu bleiben, ne? Also weil so eine klassische Bedenkzeit, wie gesagt, Johnny und ich, wir haben ja beide nicht mehr so viel Zeit und ich weiß nicht, Johnny, wie es bei dir ist, ob du dann auch einfach mal, wenn die Zeit mal gerade da ist, die Kinder im Bett sind, einfach mal kurz das Handy schnappst und einfach ein bisschen online zockst, bestimmt, oder?
Ja, also ich mache das meistens zum sozusagen Arbeitstagabschluss, der so bei mir meistens so zwischen 1 und 2 Uhr nachts ist, dass ich sage, so jetzt setz dich nochmal hin, um so ein bisschen sozusagen ins Abkühlbecken zu gehen, blitze eine und wenn du die Ernste verlierst, dann gehst du ins Bett. So, das ist meistens so mein Horizont und manchmal ist man nach 5 Minuten dann im Bett und manchmal nach einer Stunde oder so, je nachdem, wie es läuft. Und in der Tat, wir hatten heute ja ein Firmentreffen hier und dann habe ich auch erstmal eine geblitzt und siehe da, ich war dann in einem Stream von dieser Niederländerin, dieser
Anna Maja
niederländischen Typ.
Kasarian, die
Ja,
nächstes Jahr
genau.
für
Und habe natürlich direkt verloren.
Hannover
Habe natürlich direkt auf den Sack bekommen. Und ja, genau. Also mal ganz selten. Ich habe das jetzt so für mich als Entspannungsmöglichkeit entdeckt.
spielt. Ich habe auch eine kleine Anekdote, ich habe letztens auch gespielt und dann wurde ich direkt gegen Malte Kolpe gelost. Auch erstmal, das war, haben wir beide dann erstmal lachende Smileys geschickt. Das ist dann schon witzig, wenn man denkt, da sind so viele Leute und dann wird man gegen jemanden gelost, den man halt kennt.
Ja, Malte Kolpe, ein IM vom Hamburger SK, der auch ganz viel Training dort gibt und so. Genau. Ja.
Ja, die Schachwelt ist klein. Johnny, noch andere Eindrücke vom Turnier in St. Louis, vom Gewinner, vom zukünftigen Weltmeisterschaftskandidaten? Man gewonnen hat ja Pragnanand da, der ist jetzt falle ich ins Schwäbische, der ist anscheinend wieder aus seiner Formkrise, die er hatte, zurückgekommen und ist Zweiter geworden. Das heißt, er ist gerüstet für die Weltmeisterschaft.
Ja, das macht alles im Moment einen sehr guten Eindruck, was Sindarov da macht. Ne? Also der hat echt starke Leistungen gebracht und auch konstant. Also er hat zugegeben, man, der ist eine Turnier nach dem Kandidatenturnier, das müsste in Rumänien, glaube ich, gewesen sein, hat er nicht so gut gespielt, weil er einfach sozusagen nicht motiviert war, sondern erstmal eigentlich ein bisschen Ruhe brauchte. Aber danach hat er es wieder auf sein Niveau geschafft und das ist extrem beeindruckend, dass so ein junger Spieler, im Gegensatz zu Prag zum Beispiel, so eine Konstanz an den Tag legt. Also das war schon sehr, sehr stark. Ich muss allerdings jetzt los, weil in gut 10 Minuten mein Zug hier kommt in Dortmund und würde euch beiden dann alleine lassen für die restlichen Minuten. Sarah, vielen Dank, dass du bei uns im Talk warst und immer noch bist. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald.
Mach's gut, Johnny. Komm gut nach Hause. Wir sehen uns.
Bis dann. Tschüss.
Gute Reise. Mach's gut. Ciao. So, ja, wir haben ja auch schon fast die Stunde erreicht, aber nutzen wir das gerne noch. Was habe ich denn noch auf dem Zettel? Hier, die Bundesliga wird jetzt vermarktet. Hätte ich vorher bei der Bundesliga ansprechen sollen, aber egal. Wird jetzt vermarktet von so einer Agentur, Chess Media Group. Ich glaube, die war vorher, zumindest im Schach, waren die nicht aktiv, auch wenn der Name das suggeriert, aber das wird betrieben von jemandem, der auch ja offenbar Erfahrung hat im Sportmarketing. Hast du davon mitbekommen? Siehst du das als Chance oder wie bewertest du es?
Also grundsätzlich sehe ich es als Chance. Also ich glaube, grundsätzlich ist es gut, wenn Leute, die Ahnung von Sachen haben, sich auch drum kümmern. Und ich glaube, das hilft einfach im Schachsport. Was am Ende wirklich bei rumkommt, wird sich dann halt auch zeigen, denke ich. Aber grundsätzlich finde ich ja schon auch noch ein Schachboom da. Und ich glaube, je professioneller solche Sachen aufgebaut sind, dass das schon auch dann gut für die Zukunft ist, dass mehr Leute in Schachvereine kommen und. Und vielleicht auch, dass es einfach mehr Zuschauer gibt bei der Schachbundesliga.
Das war ja eine Sache, die der neue Präsident des Deutschen Schachbundes verkündet hat. Ich habe mir zutragen lassen, dass das schon vorab Gespräche gab, aber ja, das erst quasi finalisiert hat. Wie hat sich das verändert im deutschen Schach aus deiner Sicht, seit Paul Mayer-Duncker Präsident ist? Spürst du da einen Unterschied überhaupt?
Ich bin da jetzt halt sehr, sehr weit weg, aber ich glaube grundsätzlich, was ich bisher höre, ist sehr gut, was dort umgesetzt werden soll. Und ich glaube, was halt vor allem Paul halt ausstrahlt, ist sehr viel Elan, was ich sehr gut finde und auch grundsätzlich einfach begrüße, also was ich immer sehr schade finde, dass schon grundsätzlich einfach das Durchschnittsalter, gerade wenn es um Ehrenamt geht, einfach sehr hoch ist. Und ich immer sehr begrüße, wenn es auch mal ein bisschen jüngere Leute sind, auch mal ein bisschen weiblicher. Und ich glaube, wir sind da teilweise immer auf einem guten Weg. Aber ich finde, es tut einfach auch ganz gut, wenn man sich jetzt einmal davor anschaut, das Alter von dem Präsidenten, dass ja Paul einfach mal wieder ein Jüngerer da ist und vielleicht auch nochmal einen anderen Blickwinkel drauf bringt. Aber ja, ich hoffe halt, dass jetzt auch wieder Leistungssport, weil natürlich, es waren jetzt einfach ein paar harte Jahre, wo uns Ingrid einfach gut durchgebracht hat. Und ich hoffe jetzt einfach, dass wieder ein bisschen mehr Gelder da sind und die dann halt auch mit auch im Leistungssport wieder fließen, weil dort ja auch einfach vorher gut gekürzt wurde.
Ja, das bringt uns zum Ausblick. Was hast du denn schachlich gesehen oder von mir aus auch gerne privat und beruflich noch so auf der Bucketlist für die nächsten Monate und Jahre?
Genau, also ich versuche, dass ich jetzt im Herbst noch ein Turnier spiele und es ist auf jeden Fall schon fix geplant, dass ich in Malta die Europameisterschaft spiele und ich habe ja dadurch, dass ich Dritte geworden bin, bin ich auf jeden Fall auch wieder beim nächsten Schachgipfel dabei in Stuttgart. Das ist auf jeden Fall so bei mir geplant. Ansonsten beruflich werde ich fleißig arbeiten und privat hoffe ich, dass ich auch Zeit für Urlaub habe. Das ist ja, das ist eher das so geplant. Mal schauen. Ich weiß jetzt leider noch nicht genau, was ich im Herbst spiele. Falls noch irgendjemand eine gute Turnieridee habt, schreibt es gerne. Da schaue ich noch, was da so bei mir passen würde, weil es halt dann muss dann halt auch passen für die Familie, ob die Familie mitkommt oder ob ich alleine gehe. Das muss ich nochmal gucken, wie es ist. Ansonsten freue ich mich auch einfach, dass die Ligen wieder losgehen mit der Frauenbundesliga in Deutschland, in Österreich und dass man dort auch wieder aktiv spielen kann.
Ja, Tegernsee im November zum Beispiel ist natürlich von dir aus nicht gerade so die nächste Anlaufstelle, aber ansonsten Schachtermine.com, da findest du immer Turniere. So, ja, dann sind wir beim Call-to-Action-Blog sozusagen. Gibt es noch was, was dir auf dem Herzen liegt? Irgendwie eine Botschaft oder irgendwie was du anpreisen möchtest oder was du, wo du sagst, das ist dir noch zu kurz gekommen?
Ja, eigentlich nur, dass ich hoffe, dass jeder, der Schach spielt, auch einfach Spaß haben soll, weil ich finde es immer sehr schade, dass dann auch immer höre von manchen Leuten, die es halt, dass der Spaß einfach verloren geht und ich denke immer so, ey Leute, nein, Schachspielen, das macht einfach Spaß, es ist ein Spiel und so soll es auch sein und man natürlich soll man ehrgeizig sein und versuchen zu gewinnen, aber am Ende, ja, habt Spaß.
Ja, aber gerade nochmal, bevor wir zum Abschluss, eine Nachfrage, meinst du, der Spaß kommt auch vielleicht ein bisschen abhanden wegen dieser DWZ- und Elo-Fixiertheit, weil für mich ist das schon auf jeden Fall eine Sache, die manchmal den Spaß wegnimmt, weil du halt immer so auf Ergebnis spielst, weil du die Auswirkungen auf diese blöde Zahl immer im Kopf hast.
Das kann sein. Es kann natürlich auch Preisgelder sein, dass da Leute, also ich weiß ja genau, es geht ja in die gleiche Richtung mit Cheating. Warum betrügen Leute bei sowas? Das ist ja genau die gleiche Frage. Geht es um die Elo-Zahl? Geht es um Geld? Geht es um Prestige? Ich weiß es nicht. Mal am Ende muss man sich das halt hart erarbeiten, aber ich glaube halt einfach, wenn man halt Spaß dabei hat, dann spielt man einfach besser.
Ja, das lassen wir mal so stehen. Dann gibt es hier noch ein Kompliment für dich von Ralf, den wir vorher auch erwähnt hatten im Zusammenhang mit Schach für Kids. Sarah, wie immer, sehr sympathisch. Und Reinhard, alles Gute dir zum Geburtstag. Schön, dass du an deinem Geburtstag hier reingehört hast in den Schachtalk. Dann bleibt mir nur, mich zu bedanken bei dir, Sarah. Das war ein toller, sehr sympathischer Auftritt. Und ja, ich wünsche dir alles Gute. Das Wichtigste sind die zwei Kinder und der Mann, die Familie. Und wenn dir das Schach nebenher noch bleibt und Spaß macht, dann ist das wunderbar. Und ja, dann sage ich Tschüss und bis demnächst.
Vielen Dank für die Einladung und euch auch weiterhin alles Gute für euren Podcast. Tschüssi.
Danke. Ciao. So, dann gehen wir jetzt hier mal auf Stream beenden.